Hier spreche ich gerade mit Julia Litwin. Sie hat mit mir gerade eine Studie durchgeführt. Stellen Sie sich doch mal kurz vor und erklären Sie, worum es in dieser Studie geht.
Hallo, ich bin Julia Litwin mit Nachnamen und ich bin Masterstudentin an der Universität Bremen und ich studiere den Studiengang Digitale Medien, Master of Science. Ich schreibe gerade meine Masterarbeit. In diesem Rahmen wird auch die Studie durchgeführt. Und in der Studie bzw. in meiner Masterarbeit geht es eben um Alternativtexte bezogen auf das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das jetzt Ende Juni in Kraft getreten war. Der Bereich, in dem ich mir da die Alternativtexte anschaue, ist eben der Tourismusbereich. Also zum Beispiel Bilder, die auf Booking-Seiten zu finden sind oder eben einfach Urlaubsbilder, genau, von Orten oder Hotels. Weil aus meiner Recherche auch herausging, dass dieser Bereich noch nicht so erforscht ist und dort es eben auch interessant ist zu sehen, ob diese Alternativtexte nicht noch ein bisschen spezifizierter sozusagen gestaltet werden können, eben für diesen speziellen Anwendungsfall, weil ja die Richtlinien doch schon eher genereller gehalten sind und Best Practices im Internet sonst auch vielleicht eher unpassende, für diesen Anwendungsfall spezifisch Richtlinien geben.
Und das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz bezieht sich doch mehr oder weniger auf die Privatwirtschaft, oder?
Es geht ja im Prinzip im Grunde um Unternehmen, also dass Unternehmen ja sich eben anpassen sollen und ihre Produkte bzw. Webseiten, Apps und so weiter barrierefrei gestalten sollen. Genau, das ist richtig. Darunter fallen halt auch Alternativtexte, die dann die Unternehmen, wenn sie dann zum Beispiel eine Webseite haben oder eine App anbieten oder sowas, dass sie dann solche Alternativtexte auch mit einbinden für eben die Bilder oder anderes auch. Also weil Alternativtexte sind ja auch nicht nur für Bilder gedacht, sondern auch für zum Beispiel Buttons und ganz viele andere Sachen.
Das ist jetzt verpflichtend. Das bedeutet, eigentlich muss jedes Unternehmen das jetzt so machen.
Genau, das ist richtig. Das ist tatsächlich verpflichtend. Im Prinzip müssten jetzt Unternehmen nach dem Stichtag barrierefrei sein und im Prinzip diese ganzen Anforderungen erfüllen. Und wenn sie das halt nicht tun, müssen sie eben nachziehen, so schnell es geht, oder wenn es dazu kommt, mit Strafen umgehen.
Wie kamen Sie jetzt darauf? Haben Sie Betroffene in der Familie oder sehen Sie selber schlecht?
Nee, tatsächlich kam das auch durch meinen Werkstudentenjob, denn ich arbeite auch als Werkstudentin nebenbei, neben meinem Studium. Dort war das Thema, weil ich nämlich ja auch in der IT, also ich bin Softwareentwicklerin sozusagen, und dort war das Thema nämlich auch ganz groß in Bezug zum Beispiel auf Apps oder Webseiten auch, also so in diese Richtung. Und dann hatte ich auch mit Kollegen so über dieses Gesetz gesprochen und hatten so ein bisschen gebrainstormt, und dann fand ich das persönlich so interessant und hatte mir auch gedacht, nee, das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Genau, und dann hatte ich angefangen zu recherchieren und mir ist halt eben sehr stark ins Auge gefallen, dass diese Richtlinien halt zum einen schon meiner Auffassung nach sehr generell gehalten sind von dem Gesetz selber. Bestimmt dafür, dass die Leute, die diese Alternativtexte zum Beispiel dann gestalten sollen, auch ein bisschen Spielraum haben, wie sie das dann für ihren Anwendungsfall tun können. Das ist jetzt so meine Interpretation, sage ich mal. Aber im Grunde genommen fand ich halt eben auch, dass die Best Practices, die zum Beispiel oft auch gesagt haben, die Alternativtexte müssen unbedingt sehr, sehr kurz sein und nur das Wesentliche hergeben und halt oberflächlich sein, also eben nur die grundlegenden Dinge wiedergeben. Meiner Auffassung nach hatte ich den Eindruck, dass das wahrscheinlich nicht für alle Anwendungsfälle so sein kann. Und da musste ich halt eben sehr stark an Erlebnisse denken, wie zum Beispiel dann auch Tourismus und auch wie ich zum Beispiel damit umgehe, wenn ich auf eine Webseite gehe, wo ich mir auch Bilder anschauen möchte, um halt eben auch eine gewisse Atmosphäre und Erlebnis mitzukriegen. Und dachte mir, das würde mir persönlich ja zum Beispiel auch nicht helfen, wenn da jetzt einfach nur ganz kurz steht, hier ist eine Palme mit einem Pool abgebildet oder so. Und das war es auch schon. Also so entstand das so ein bisschen.
Welche Programme haben Sie jetzt eigentlich genutzt, um diese Beschreibungen zu bekommen?
Ich habe Gemini benutzt, aber Gemini auch klare Regeln aufgestellt, wie sie die Beschreibung konkret formulieren soll.
Können wir das auch oder haben Sie da jetzt einen Zugang oder hat jeder so Prompten? Wenn ich jetzt Gemini auf dem Handy habe, beschreibe mir dieses Bild, aber bitte nur im Hinblick auf das und das, oder ist es jetzt, weil Sie da die besonderen Zugänge das irgendwie haben, das zu programmieren?
Also im Prinzip könnten Sie Gemini auch einfach so fragen. Also Sie könnten halt ein Bild hochladen zu Gemini und dann sagen, beschreiben Sie mir das jetzt auf so eine Weise. Das würde funktionieren. Da ich das aber auch für mehr Bilder auf einmal gemacht habe, habe ich da so eine Art kleinen Algorithmus geschrieben, also programmiert. Das ist dann sozusagen einfach die Art und Weise gewesen, wie ich da rangegangen bin. Diese Regeln habe ich dann mir überlegt und dann eben so an die KI sozusagen weitergegeben. Ja, aber wenn Sie das zum Beispiel selbst für sich in Anführungsstrichen nachbauen wollen würden, könnten Sie im Prinzip auch einfach pro Bild oder so das der KI so mitgeben. Also einfach beschreiben, wie Sie es gerne beschrieben hätten und dann würde die KI das für Sie auch an sich machen, ja. Im Prinzip würde die KI jetzt das auch nicht mit einbeziehen, um Ihnen dann andere Bilder zu beschreiben. Nee, das nicht. Das war jetzt nur quasi für diese Bilder, die ich für die Studie verwendet habe, dass ich dann gesagt habe, mach das mal bitte so und so, genau.
Also das war jetzt nicht, dass, wenn jetzt angenommen ein Bild jemand anderer einfach so ganz neutral, ohne Einschränkungen dieselben Bilder sieht, dass der jetzt irgendwie erschrecken würde und sagen, das hat sie aber jetzt weggelassen, sondern das waren jetzt bestimmte Kriterien, unter denen sie es eingeschränkt haben, die Bildbeschreibung.
Ja, genau. Und ich kann auch sagen, dass ich auch eine Vorstudie vorher gemacht habe, in der ich mit sehenden Personen gearbeitet habe, die dann halt auch die Bilder gesehen haben und die verschiedenen Beschreibungen und mir auch für mich bewertet haben, ob sie dem zustimmen würden, zum Beispiel, also dass die Alternativtexte das Bild akkurat beschreiben oder vielleicht da eine Fehlinformation mit drin stand oder nicht. Und dementsprechend habe ich dann auch reagiert und bestimmte Texte angepasst oder eben nicht.
Also Sie haben eben nur verhindert, dass die KI zu viel Mist reinschreibt, den wir eigentlich gar nicht brauchen. Und Sehender, der als Testmensch sozusagen da war, gesagt hat, okay, aber das braucht man nicht oder das ist völlig verkehrt, damit eben für uns diese passenden Beschreibungen rauskommen.
Also um eben zu testen, wie zum Beispiel die Art und Weise, wie ich es mir quasi ausgedacht habe, wie Sie das so finden, ob das vielleicht zielführender ist. Genau, das war sozusagen das Ziel der Studie auch.
So die unterschiedlichen Stufen von Genauigkeit.
Ja, zum Beispiel.
Wenn Sie sagen würden, wo Sie Werkstudentin waren, haben dann Leute Anrufblinde und haben gesagt, die App ist nicht barrierefrei? Oder wie sind Sie dann innerhalb Ihrer Arbeit als Werkstudentin drauf gekommen, dass da Barrierefreiheit vonnöten ist?
In dem Sinne jetzt nicht. Also ich arbeite bei der Neustar Mobile Solutions, das kann ich auch kurz erwähnen. Ich weiß jetzt nicht, ob Leute direkt angerufen haben, aber es war einfach grundsätzlich so, dass eben dieses Gesetz einfach sehr interessant war, auch unter den Kollegen da irgendwie drüber zu sprechen und eben auch zu schauen, wie können wir das in der Firma auch umsetzen. Das hatte auch schon vor Monaten und davor noch angefangen. Dann habe ich das halt auch mitbekommen und durfte da halt auch so ein bisschen mitreden, mitmachen quasi und dann kam ich sozusagen auf diese Thematik einfach auch ein bisschen per Zufall, sage ich mal. Und das hat mich dann auch persönlich sehr angefangen zu interessieren, weil ich mich auch schon gerne in die Lebenssituation anderer hineinversetze manchmal und überlege, wie ist das eigentlich für andere
Und
und
das heißt, die Firma, bei der Sie als Werkstudentin arbeiten, die mussten selber das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ihrerseits bei ihrer Website anwenden. Und deswegen war das Thema. Oder gab es auch behinderte Kollegen, die dann da mitberaten haben?
also im Prinzip musste zum Beispiel die Webseite ja auch barrierefrei werden, also die Webseite der Firma und auch die Produkte, die die Firma erstellt, müssen dann ja auch barrierefrei werden. Aber das stimmt, es gibt auch eine Kollegin in einer anderen Branche, also bei dem Mutterkonzern Team Neuster und nicht nur eine Kollegin meiner Auffassung nach, die eben auch sehbeeinträchtigt ist und tatsächlich eben da auch sozusagen als Expertin gilt und mitberät. Und da gibt es sozusagen auch eine Gruppe von Leuten, die sich damit stärker befasst.
Ich finde ja auch toll, dass man dann die Leute mit einbezieht und nicht wieder über die Köpfe der Behinderten das hinweg macht. Nichts über uns ohne uns. Es ist ganz wichtig, dass wir eben da auch mitgefragt werden und wir dann da unsere Expertise geben können. Das finde ich auch toll. Und da haben Sie sich dann überlegt, weil Sie selber gerne reisen und sagen, okay, wie ist es denn für mich? Wie gehe ich mit sowas um? Wie mache ich mich da kundig, wenn ich irgendwas anschaue? Und haben sich dann gedacht, dann mache ich das für die Tourismusbranche. Haben Sie dann mal so Ihre Augen zugemacht und die jetzige Situation vor dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz mal ausprobiert und sind mal auf einer Homepage und haben dann schon Unterschiede gesehen?
Ja, das habe ich auch getan und mir ist halt schon aufgefallen, dass es halt auch auf den Seiten zumindest, wo ich eben draufgegangen bin, jetzt nicht unbedingt, dass die Alternativtexte schon be richtig benutzt wurden und dann teilweise mir die Bilder nicht richtig vorgelesen wurden oder eben nur die Bezeichnung des Bildes. Da hat man gemerkt, okay, es ist jetzt noch nicht ganz da. Also das war dann aber auch noch vor ein paar Monaten, als ich quasi mit der Thematik angefangen hatte. Man könnte jetzt sozusagen auch einen Vergleich ziehen und mal schauen, wie es jetzt nach fast einem Monat ist, seitdem das Gesetz jetzt auch in Kraft getreten ist. Das wäre ja auch mal interessant, so als Experiment, ob sich da jetzt auch tatsächlich so viel bewegt hat, offiziell auf den Seiten.
Wie lange glauben Sie denn, dass es dauert, bis so die ersten Auswirkungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes sich zeigen?
Also meiner Einschätzung nach, wie lange es dauern wird, also es ist schwierig einzuschätzen. Ich würde mal denken, dass die meisten Unternehmen wahrscheinlich sich darum bemühen, das eben irgendwie auch umzusetzen und da dem Gesetz zu folgen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass einige da gerade auch die wirtschaftliche Lage schwieriger ist und vielleicht andere Themen auf dem Tisch haben, da vielleicht auch zögern werden, beziehungsweise das nach hinten schieben könnten. Das könnte ich mir auch vorstellen. Und deswegen könnte es sein, dass das auch noch ein bisschen dauern könnte. Andererseits ist halt vom Gesetz auch vorgegeben, dass dieser Stichtag ja am 28. Juni war. Und so wie ich das verstehe, müssen alle tatsächlich auch sozusagen dann am nächsten Tag schon barrierefrei gewesen sein. Und das bedeutet, wenn sie es dann nicht sind und das dann eben auffällt, dass sie dann halt auch schon dafür bestraft werden können.
So. Diese Studie, trägt die jetzt irgendwas dazu bei? Tragen Sie die in die Tourismusbranche? Interessiert sich die Branche dafür?
Im Prinzip ja. Also zum Beispiel interessiert sich auch die Firma, wo ich arbeite, auch für meine Masterarbeit an sich. Also die interessiert halt die Forschung auch und die würden auch gerne dann diese Inhalte dann mitnehmen, also die Ergebnisse auch und für sich also dazulernen, weil ich dann ja auch natürlich mit der Zielgruppe gesprochen habe und eben da echte Ergebnisse präsentieren kann dahingehend. Und vielleicht kann das ja auch dann so ein bisschen für andere Anwendungsfälle auch mit quasi mitgenommen werden. Und zum anderen ist es eigentlich auch in Planung, dass, wenn ich dann meine Masterarbeit quasi vollendet habe und diese fertig ist, sich nach Konferenzen umzuschauen, um diese Masterarbeit in Form eines Papers zum Beispiel auch zu publizieren. Und dann, wenn das klappt, würde das auch öffentlich zugänglich sein.
Also Ihre Firma ist ja jetzt keine Tourismusfirma, aber die würde dann solche Websites gestalten und es wäre dann für Ihre Firma interessant, was Sie rausgefunden haben, damit die wiederum dann Firmen, die Reisen anbieten, beraten kann, wie es ungefähr ausschauen könnte.
Ja, zum Beispiel, das könnte ein Anwendungsfall sein. Also das ist auch eine Möglichkeit. Wie schon erwähnt, wenn es jetzt auch nicht unbedingt um Tourismus geht, sondern vielleicht ähnliche Anwendungsfälle, wo es auch darum geht, irgendwie eher ein Erlebnis darzustellen oder ähnliches, dass man dann vielleicht auch aus diesen Ergebnissen lernen kann und mitnehmen kann, ja.
Also dass zum Beispiel auch Freizeitparks von dieser Art der Beschreibung lernen oder ja. Festivals oder Theater oder ja. Kaufhäuser, irgend sowas. Und dann vielleicht auch da angefangen wird, die Dinger besser zu beschreiben.
Ja,
aber
Beispiel.
Natürlich könnten Sie auch an viele, viele Softwarefirmen das weitergeben, damit die dann schon mal ihrerseits wissen, wie sie ihre Kunden, die ihre Websites bei Ihnen aufmöbeln lassen, am besten gestalten können.
Genau, ja, im Prinzip. Museen sind zum Beispiel auch ein Beispiel, wo das sehr interessant wäre, bestimmt.
Museen, Galerien, Ausstellungen. Brauchen Sie jetzt noch Probanden oder wie viele Probanden und Probandinnen haben Sie jetzt schon erreicht?
Im Moment suche ich trotzdem noch weiter nach Probanden im Prinzip. Ich habe gerade schon 19, vielleicht 20, je nachdem. So sieht es gerade aus. Und an sich würde ich mich aber auch über weitere Teilnehmer freuen. Und je mehr Teilnehmer, desto besser kann man auch statistische Ergebnisse daraus schließen. Deswegen wäre das auf jeden Fall auch schön, wenn weitere Leute Interesse hätten, vielleicht teilzunehmen, mitzuwirken.
Und ist es ein Unterschied, ob Sie nun einen hochgradig Sehbehinderten, einen Sehbehinderten oder einen blinden Menschen interviewen? Weil ja manche sehen ja noch ein bisschen die Bilder. Oder haben Sie da jetzt nicht so viel Unterschied? Weil ich meine, Sie zeigen ja die Bilder nicht, aber die Leute haben ja ganz andere Bilderfahrung, wenn sie schon mal gesehen haben oder wenn sie noch nichts gesehen haben. Ist Ihnen da was aufgefallen?
Ja, tatsächlich sind mir einige Sachen aufgefallen, das kann man schon sagen. Ich hatte auf jeden Fall auch sehr unterschiedliche Teilnehmer. Also zum einen gab es auch Geburtsblinde, zum anderen Früherblindete, zum anderen Jugendzeit, also wirklich gefühlt jedes Alter war da irgendwie mit bei, wo dann die Erblindung stattfand. Ich hatte zum Beispiel die Annahme vorher, meine persönliche Annahme, dass vielleicht Geburtsblinde nicht so sehr interessiert wären an solchen Beschreibungen, weil sie sich möglicherweise diese Dinge dann anders vorstellen oder vielleicht mit diesen Begriffen nicht so viel anfangen können, die wir halt eben nutzen, um auch sehende Personen, sage ich mal, um eben Dinge zu beschreiben. Und da musste ich aber erfreulicherweise feststellen, dass es gar nicht mal so sehr zutrifft und diese Menschen tatsächlich auch sehr an solchen Dingen interessiert sind und auch sich über mehr Details freuen. Im Prinzip ist es sehr unterschiedlich, aber ich hatte eher den Eindruck, dass größtenteils, egal ob früher blindet oder später blindet oder eben geburtsblind, nach mehr Details gefragt war, sage ich mal, mit Ausnahmen, wo es eben andersrum war. Also dass dann eher kürzere oder vielleicht auch Alternativtexte mit weniger Interpretation oder gefragt waren, ja.
Das Gros war, egal ab wann die Erblindung stattfand, an detaillierteren Erklärungen interessiert. Und wie war es jetzt zum Beispiel zwischen Leuten, die noch mehr Sehrest haben, Restsehvermögen haben und denen, die gar nichts haben? Ist Ihnen da was aufgefallen?
Die meisten hatten tatsächlich eher sehr geringes Sehvermögen, die teilgenommen hatten. Und ich würde sagen, dass, klar, ich habe die Bilder jetzt ja niemandem gezeigt direkt. Ich habe nur mit den textuellen Repräsentationen gearbeitet, also mit den Teilnehmern. Aber man kann vielleicht schon sagen, dass die Leute, die eben noch ein bisschen Restsehvermögen haben, vielleicht sogar noch mehr an Farben interessiert waren oder solchen Details. Also das könnte man vielleicht schon sagen, ja.
Das heißt, ab einer bestimmten Sehfähigkeit schaut man sich ja eigentlich bis dahin noch die Bilder an und erst ab einem gewissen Grad der Erblindung fängt man ja überhaupt erst an, alternative Beschreibungen zu nutzen. Das heißt, jemand, der vielleicht noch 30% sieht und normal halbwegs abbrauchbares Gesichtsfeld hat, schaut sich ja vielleicht doch noch eher die Bilder an. Das heißt, bei Ihnen waren jetzt mehr Leute, die sowieso schon so schlecht sehen, dass sie auf Alternativtexte angewiesen wären.
Ja, das wäre der größte
Ich wollte noch gerne wissen, das Ergebnis der Studie, wie Sie werden ja dann ein Paper dazu machen, aber kriegen das dann die Probanden auch? Oder wird es irgendwo bei irgendeinem Organ des Blindenverbandes veröffentlicht oder auf irgendeiner Homepage, wo man sich das anschauen kann?
Im Prinzip hatten ein paar Teilnehmer einfach gefragt, ob sie vielleicht eine Kurzfassung kriegen könnten, wo ich auch gerne eine dann auch rausgeben möchte. Dann würde ich diese einfach denjenigen zuschicken. Das wäre gar kein Problem. Und ansonsten ist diese Masterarbeit halt erstmal als Masterarbeit quasi an der Uni zu finden. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob diese dann einfach schon frei zugänglich wäre. Also ich würde sagen, am besten mich dann vielleicht ansprechen, dann kann ich auch die Ergebnisse mit den Interessierten teilen. Und wenn es aber klappt, dann die Masterarbeit eben als Paper zum Beispiel auf einer Konferenz zu veröffentlichen, dann wäre das auf jeden Fall frei zugänglich im Internet. Und zwar je nachdem, auf welcher Forschungsseite, das kann ich jetzt so noch nicht sagen, aber dann zum Beispiel in einer bestimmten Library oder so, also ACM Library oder was anderes, je nachdem. Es kommt ganz darauf an, welche Konferenz sozusagen dann in Betracht gezogen wird.
Wenn es Leute sich mit Ihnen in Verbindung setzen wollen, weil die vielleicht noch gerne bei der Studie mitmachen wollen, bis wann ist das möglich? Wann müssen Sie denn soweit sein, dass Sie alle Daten gesammelt haben? Und wie lautet Ihre E-Mail-Adresse?
Den Studienzeitraum habe ich gerade noch ein wenig verlängert. Im Prinzip ist es so, dass ich jetzt eben noch schauen möchte, ob sich vielleicht noch mehr Leute melden oder nicht. Und dementsprechend würde ich sozusagen ein bisschen flexibel drauf schauen, wie lange ich die Studie dann noch laufen lasse. Aber ich würde sagen, den Juli nehme ich auf jeden Fall noch mit, vielleicht auch noch im August. Ich würde sagen, das entscheide ich dann einfach je nachdem, wie viele Leute sich dann noch gerne melden möchten. Im Prinzip können Sie mich erreichen über die E-Mail-Adresse. Ich kann sie einmal buchstabieren. Also und dann uni, also uni-bremen.de.
Ab wann ist die Studie eigentlich repräsentativ? Ich meine, bei einer Masterarbeit, wie viele würden Sie denn gerne haben? Wie viele Probanden?
Also repräsentativ wäre natürlich, wenn es wahrscheinlich schon so in die Hunderter geht, denke ich mal. Ich würde aber behaupten, da das ja auch im Rahmen der Masterarbeit stattfindet, ist das eher unwahrscheinlich, dass das halt auch vom Zeitraum her klappt. Denn die Masterarbeit, also für die habe ich ja auch eine begrenzte Zeit vorgegeben, in der ich diese auch bearbeiten darf. Aber ich würde schon sagen, vielleicht auf 40 oder 50, wenn man da irgendwie auf diese Zahl kommt, wäre das auch schon eine gute Anzahl, sage ich mal, um das dann wirklich nicht vielleicht 100% repräsentativ, aber repräsentativer darzustellen.
Würden Sie denn mal in dem Bereich Barrierefreiheit gerne arbeiten?
Ja, warum nicht? Also ich finde das persönlich sehr interessant und im Grunde genommen mache ich das ja gerade auch. Also ich habe ja auch durch die Teilnehmer erfahren, dass es da auch viele andere Dinge gibt, die eben noch ungelöst sind und dafür Lösungen zu finden sein müssten. Und das beschäftigt mich halt auch schon ein bisschen neben der Masterarbeit.
Und gibt es noch irgendwas Interessantes, was ich jetzt noch nicht gefragt habe, was Sie eben gerne noch erwähnen würden? Hinweise auf Ihre Suche nach Probanden oder überhaupt zu der Studie, wo ich jetzt noch nicht drauf gekommen bin, zu fragen?
Für die Teilnehmer vielleicht, wenn sie eben am Reisen besonders interessiert sind oder sich vielleicht auch schon mit den ganzen technischen Tools auskennen, dann ist es auch besonders interessant, weil sie dann vielleicht auch diese Erfahrung mitteilen können. Aber wenn nicht, ist das auch vollkommen in Ordnung, denn jede Erfahrung zählt in dieser Studie und hilft auch dabei, Ergebnisse zu schaffen, die vielleicht dann auch hilfreicher sind für eine größere Gruppe von Menschen. Solche Hilfstechniken wie Voiceover oder vielleicht
Ja.
andere Apps. Es gibt ja auch Brillen mittlerweile mit Kamerafunktion. Also solche Dinge
Ja.
ist auch sehr interessant, immer zu erfahren, was es so alles gibt, was ich vielleicht noch nicht
Ja.
mitgekriegt habe.
Wo Sie vielleicht noch in Ihre Studie einbinden können und berücksichtigen können und sagen, ah ja, also die haben jetzt eine Brille, oder, ah ja, derjenige, der hat vielleicht ein NVDA und der andere hat JAWS und der andere nutzt schon mehr KI und weniger KI. Und sonst kann man ja irgendwann die Alternativtexte auch irgendwann wieder streichen, weil ja dann jeder Blinde sozusagen seine eigene KI hat, mit der er sich die Bilder beschreiben lässt, sogar in 20, 30 Jahren. Jetzt ist es natürlich gut, dass man diese Beschreibungen hat, aber wenn irgendwann mal in ein paar Jahren, vielleicht überlebt sich das sogar schon wieder, weil man ja so dann als Blinder gleich irgendwo drauf tippt und sagt, beschreiben und dann macht das sowieso.
Ich kann dazu auch
Ja.
sagen, dass es auch heutzutage schon, Stand heute, diese Tools gibt, die das auch schon machen können. Man kann schon sagen, dass es auch Ideen gibt, das Ganze auch personifizierter zu gestalten. Also dass der User sozusagen selber entscheiden kann, wie genau möchte ich das dann halt gehandhabt haben. Es gibt auch, nach dem, was ich gehört habe, auch Varianten, wo man dann auch Nachfragen stellen kann und die KI dann nochmal genau auf diese Dinge eingeht. Was aber zum Beispiel jetzt der Fokus dieser Masterarbeit bzw. dieser Studie war, waren eher diese Standardtexte, die jetzt aber auch Pflicht geworden sind, quasi, also auf Webseiten zum Beispiel, dass diese dann ja erstmal vorgelesen werden. Also es ist halt nicht vorausgesetzt, dass jede Person, die davon betroffen
Ja.
ist, eben auch diese ganzen Tools beherrscht oder hat. Deswegen ging es da jetzt erstmal auch um diese Standardtexte, die man vielleicht auch nochmal verbessern kann, unabhängig von den anderen Tools, die es sozusagen noch gibt, zusätzlich.
Ja, wir hatten ja in unserer Sendung bei Radio Ohrenblicke eben auch schon mal so eine ganze Reihe mit Bildbeschreibungen von KI, eben Be My Eyes und Seeing AI. Und bei Be My Eyes, was es jetzt auch schon am PC gibt, kann man eben auch gleich noch weiterführende Fragen stellen über das Land und Leute, also als weit über das Bild hinaus. Der eine hat zum Beispiel das nur am Handy, der andere nur am Computer, der andere kriegt es noch gar nicht hin. Deswegen ist es natürlich jetzt noch sehr sinnvoll, wenn das von innen auskommt, dass es da schon drauf ist auf der Seite. Aber vielleicht in ein paar Jahren ist es so, dass man es vielleicht gar nicht mehr unbedingt so können muss und gar nicht mehr so fit sein muss am PC, sondern das sowieso, wenn man es richtig eingestellt hat, voreingestellt hat, mit der Maus drauf geht als Blinder und fährt an, dann sagt er irgendwo, Achtung, jetzt ist hier ein Bild und dann geht's gleich los. Ich kann sowas auch nutzen, aber im Internet selber, wenn da irgendein Foto hochgeladen wird, bei irgendwie, meinetwegen, nebenan.de oder eBay, dann wüsste ich jetzt nicht, wo ich jetzt mir, das wüssten bestimmt einige, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich mir das beschreiben lassen könnte. Und da ist es natürlich auch umständlich, das in der heutigen Zeit erst dahin zu fummeln, bis man das hat. Und das ist natürlich dann schön bequem, wenn man es dann auch gleich vom Hersteller bekommt. Und dann ist es auch ein Gütezeichen, aha, die haben sich Gedanken gemacht und bemüht.
Ich könnte vielleicht noch kurz erwähnen, dass manche der Screenreader zum Beispiel, auch VoiceOver jetzt als Beispiel genannt, auch eine Funktionalität haben, dass man halt eben über Tastenkombinationen oder wenn man auf dem Handy unterwegs ist, über bestimmten Gesten bzw. Fingerbewegungen auf dem Display, dass dann man auch in das Bild sozusagen reingehen kann. Also zum Beispiel Bild oder was anderes. Und dann interpretiert sozusagen die KI der entsprechenden Technologie, die man gerade verwendet, also dieses Screenreaders, eben auch das Bild und kann auch schon so eine Beschreibung ausgeben. Also sowas funktioniert zum Beispiel auch schon.
Es ist immer schön, neben den ganzen Bilderbeschreibungen, die Sie ja jetzt dann auch diesen in der Tourismusbranche vielleicht damit anregen können, auch dann die Tools, wie man auch dann den Bestellprozess leichter machen kann. Vielleicht kommt das alles dann auch und eben das Bewusstsein ist dann erhöht, sodass man wirklich barrierefrei die Sachen nutzen kann.
Ja, das wäre zumindest die Hoffnung.
Dann bedanke ich mich für das Interview.
Ja, danke auch, dass Sie angefragt hatten.
Und dann hoffe ich, dass sich noch viele Probanden melden, dass sie dann diese Studie für uns alle erfolgreich abschließen können und vor allem, dass sie auch gelesen wird und die Leute damit was anfangen und es auch umgesetzt wird.
Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank.
Hier nochmal die Adresse von Julia Litwin, Y. Ludwig, Ida, Theodor, Viktor, Ida, Nordpol, @uni-bremen.de.
Du hörtest eine Audioproduktion von Blinzeln Media, zu finden im Internet auf www.blindzeln.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Wenn du uns gerne kontaktieren möchtest, so geht das einerseits per E-Mail an podcast@blindzeln.org. Oder du verwendest dafür unser Kontaktformular auf unserer Homepage, direkt zu finden unter kontakt.blindzellen.org. Wenn du uns einen Audiobeitrag für die Sendung zukommen lassen möchtest, dann benutze doch hierfür am einfachsten unseren Podcast Anrufbeantworter. Den erreichst du im deutschen Festnetz unter der Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach die vorangegangene 0 gegen die Ländervorwahl für Deutschland. Das ist die 0049. Wir freuen uns über Lob, Kritik, eine Rezension oder Bewertung unserer Audioproduktion dort, wo du sie gehört hast. Konnten wir dich hiermit gut unterhalten und informieren? Du findest bei Blinzeln zahlreiche weitere Audioproduktionen aus allen Bereichen und zu allen Themen. Entweder bei uns auf der Homepage www.blinzeln.org oder dort, wo es Podcasts gibt.